zu deiner Einführung. Ich sage einfach du zu dir. Du kannst ruhig sie zu mir sagen. Das Salz war im Altertum, wir im Zeitalter der Kühlschränke wissen das ja gar nicht mehr. Das Salz war im Altertum das einzige Mittel, das den Tod und die Verwesung stoppen konnte. Früher gab es eingelegtes Fleisch, also Salzfleisch. Und deshalb ist Salz das Symbol geworden, das den Tod aufhält oder den Tod nicht ganz besiegt, aber zumindest aufhält und damit ein Symbol für die Ewigkeit. Das heißt, Jesus sagt, wenn ihr Salz seid, dann ist die Ewigkeit in euch und das ist das Besondere, das wir in diese Welt bringen. Also wir sind Salz. Ich habe ein Wort aus dem Matthäus-Evangelium. Wir kennen vielleicht diesen Satz, Matthä am Letzten. Das heißt, bei Matthäus ganz am Schluss und dann kommt nichts mehr. Ja? Und heute ist Matthä am Letzten. Also, wenn ihr mal den Text uns gebt, ihr kennt ihn. Den Text. Ich lese die Verse, die ich jetzt dann immer gerade brauche. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Die Jünger waren ja in Jerusalem. Dort sind sie Jesus, dem Auferstandenen, begegnet. Und dann muss es noch eine Begegnung gegeben haben, von der wir nichts wissen, außer, dass Jesus ihnen erschienen ist und hat ihnen den Befehl gegeben. Auf dem Berg, wo ihn Jesus sie beschieden hatte, heißt letztlich, Jesus hat ihnen den Befehl gegeben, geh zurück von Jerusalem rauf nach Galiläa, so 4-5 Tage laufen. Und dort auf den Berg, welcher Berg, wissen wir nicht, vielleicht der Berg, wo die Seligpreisungen und die Bergpredigt gesprochen wurde. Also auf einem Berg, Jesus sagt es ihnen, und dort werden wir uns wiedersehen. In dem ersten Zeile ist eine Traurigkeit, da heißt es aber die Elf, nicht die Zwölf, die Elf, einer fehlt. Und wir wissen, dass dieser Judas aus dem Ort Iskariot, darum heißt er Judas Iskariot oder Judas Ischariot, der konnte mit seiner Schuld nicht bis Ostern warten. Was hat er gemacht? Er hat den nächtlichen Schlafplatz Jesu an die Leute dort verraten. Um Jerusalem war zum Passafest, waren vielleicht 500.000 Pilger. Und Jesus war in diesem Garten Gethsemane und dann kamen diese Leute, um ihn da zu fangen. Und der Judas wusste, wo Jesus schläft und man wollte ihn nachts verhaften, um keinen Aufruhr zu erzeugen. Wenn Jesus in dieser Zeltstadt, 500.000 Leute, nur über die Mauer gestiegen wäre, und er hat gesagt, grüß dich Matthias, trinken wir mal ein Bier miteinander heute Abend. Also es gab es ja nicht, aber so ungefähr. Dann wäre der Judas Iskariot ins Leere gelaufen. Dann wäre sein Kopf dran gewesen. Aber Jesus hat sich dem Zugriff nicht entzogen. Er hat ihn verraten. Und dann wusste er in seiner Not, in seiner Schuld nicht mehr anders und hat sein Leben beendet, hat Selbstmord begangen und sich erhängt. Er konnte nicht bis Ostern warten. Er hatte in sich keine Hoffnung, dass es eine Vergebung gibt, die auch diese Schuld auslöscht. Und darum hat er sich ausgelöscht. Also dieses Traurige gehört mit zu diesem Weg, zu diesen 4-5 Tagen hinauf nach Galiläa. Da fehlt einer. Da hatte einer keine Hoffnung und er hat mit seinem Körper gezeigt, dass er keine Hoffnung hat und hat sich erhängt. Es gibt Situationen im Leben, da sprechen wir durch den Körper, eine ganz eindeutige Sprache. In der Regel sieht man den Glauben nicht. Aber es gibt Situationen, da fordert Jesus uns heraus und wir reagieren und wir zeigen in unserem Körper und mit unserem Körper, was uns innerlich auch erfüllt und welche inneren Entscheidungen wir getroffen haben. Der Körper kann nicht lügen. Er kann nicht lügen. Das wissen wir alle, wenn sich körperliche Anzeichen zeigen von Krankheit, von Belastung, wo die Seele dann über den Körper reagiert. Der Körper kann einfach nicht lügen. Er spiegelt uns unsere Wahrheit, unsere Wirklichkeit. Und es gibt in der Wissenschaft eine Formel, die stimmt so ungefähr, die heißt 7, 38, 55. Das heißt, 7% von dem, was ihr hier aufnehmt, sind die Worte. Also wir Pfarrer brauchen uns gar nichts einbilden, es sind nur 7%, ja, sagen diese Wissenschaftler. 38% von dem, was rüberkommt, ist die Stimme. Wenn du einen Moderator hörst, der eine Stimme hat, die dich aufregt, ja, dann kriegst du nichts mit. Der kann das alles Richtige erzählen. Oder wenn ein Pfarrer predigt oder ein Prediger predigt und du kommst mit seiner Stimme nicht zurecht, dann das nervt dich, du schaltest ab, du kriegst nichts mit. Und 55% sprechen wir durch den Körper. Auch wenn ich jetzt hier stehe, ich mache das ja nicht bewusst, aber ich rede auch mit den Händen. Ja, ganz unbewusst gehen die da ständig mit und ich kontrolliere das nicht, sondern ich lasse die einfach freien Lauf. Wir reden durch den Körper. Und diese 11 kommen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie befohlen hatte. Und dann geschieht eine spontane Reaktion. Da konnte man sich nicht mehr abstimmen, was magst du und was magst du. Da musste man ganz allein spontan entscheiden. Wir hatten in Veitsbronn eine Partnergemeinde in der Ukraine. Da haben wir die Kirche damit aufgebaut, nachdem da die Glasnost und Perestroika war. So, ich war da drüben in der Ukraine in Dnepropetrovsk. Am Dnieper liegt die Stadt Dnepropetrovsk. Ich habe eine Zeit lang geübt, um das überhaupt aussprechen zu können. Und da war Kirche und so weiter. Und da hat mein Freund, den ich da gewonnen hatte, mir gesagt, es gibt da ein großes Museum, denn bei Dnepropetrovsk, die ganz Alten unter uns, waren furchtbare Panzerschlachten im Zweiten Weltkrieg. Und eine Stelle, da sind 200.000 Rotarmisten und 100.000 von der deutschen Wehrmacht umgekommen. An dem kleinen Platz, wo die Rote Armee wieder über den Dnieper wollte. Der ist so 1,5 bis 2 Kilometer breit, das ist kein Glanzflüssler. Ja? So. Und haben sie in der Stadt ein großes Museum aufgebaut. Da steht man oben auf so einem Balkon und unten ist so ein großes Feld und da sind Originalgeschütze und Wehrmachts, Bibabo und die Musik und Donner und alles dazu. Und auf einmal kommt eine Schulklasse mit so 100 Kindern und mir klopft das Herz. Und habe ich zu meinem Freund gesagt, du, ich möchte was sagen. Fragen wir die Lehrerinnen, es waren 3 Lehrerinnen, ob ich was sagen darf. Ja, ich darf was sagen, als Deutscher. Dann habe ich gesagt, mein Vater war im Zweiten Weltkrieg. Mein Vater war Soldat in Russland. Er war Panzerkommandeur und hat dort Leute erschossen, ganz einfach. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, könnt ihr uns Deutschen verzeihen? 100 Kinder. Komplette Ruhe. Keiner konnte sich mit dem anderen abstimmen. Und dann haben sie gesagt, da, heißt so deutsch, ja, ja. Fantastisch, ja. Konnten sich nicht absprechen, aber waren einig, wir können euch Deutschen verzeihen. Eines der ganz großen Erlebnisse, die ich in diesem Land hatte. Die können sich nicht absprechen. Die müssen jetzt reagieren. Und sie reagieren mit ihrem Körper. sie fielen nieder, das heißt, proskyneo heißt letztlich, ich müsste mich jetzt hier auf den Boden legen. Das wäre anbeten. Ja? In dem Wort Kyrie eleison bitten wir oder danken wir Jesus für seine empfangene Vergebung. Es hat nichts mit, wir danken, wir bitten nicht um Vergebung, sondern wir danken für die Vergebung, weil Kyrie eleison ist griechisch, heißt zu Deutsch, Herr, erbarme dich, wisst ihr alle, war der Huldigungs- und Anbetungsruf an den Kyrios, an den Kaiser. Gab nur einen Kaiser im römischen Weltreich. Und wo der war, haben sich die Menschen in den Dreck und in den Staub geschmissen und haben gerufen, Kyrie eleison. Und die Christen sind auf einmal stehen geblieben. Was sind das für besondere Vögel? Und dann hat es geheißen, die haben einen anderen Kyrios. Jesus Christus Kyrios. Ältestes ist Glaubensbekenntnis. Jesus ist unser Kyrios. Wir werfen uns vor ihm nieder auf die Erde und wir beten ihn an. Wir zeigen das mit unserem ganzen Körper. Ja, das können wir machen beim Anbetungslied. Schmeißt euch mal alle hin. Da täten wir uns schon ganz schön saublöd vorkommen. Ja? Da täten manche sagen, wo sind wir denn jetzt? Ja, hier. Ja, aber das ist Anbetung in der Körpersprache. Da liegst du da und betest Jesus, den Auferstandenen, an. Das haben die Jünger während der 3 Jahre nie gemacht, niemals. Nur den Auferstandenen, den beten sie an. Andere, ich übersetze mal vom Urtext her, andere aber zweifelten. 11 Jünger. Ja, wir reden nicht von Meier und Huber, die keine Ahnung haben, ja? Sondern wir reden von den Jüngern. Andere aber zweifelten. Und zweifeln heißt, wörtlich übersetzt, in kritischer Distanz bleiben. In kritischer Distanz bleiben. So, das heißt zweifeln. Ja? Da kann gerade passieren, was mag. Da kann dir der Pfanne predigen, das Blaue vom Himmel. Ich bleibe da, wo ich schon immer war. Ich denke doch überhaupt nicht dran, mich irgendwo innerlich zu bewegen. Ja? Und da stehe ich da und beiß vielleicht noch ein wenig die Zähne zusammen. Na, und dann kriegen wir das schon rum. So. Können wir uns das überhaupt vorstellen, dass Menschen in der Gegenwart Jesu das 3 Jahre lang durchgehalten haben, in einer Distanz, in einer inneren Distanz zu Jesus zu bleiben? Auf einmal, ne, Körpersprache, die einen liegen am Boden. Und die anderen stehen so da. Auf einmal hat sich die Jüngermannschaft geteilt. Eindeutig geteilt. Es waren 2 Gruppen. Die einen sind innerlich mit Jesus mit. Und die haben in den 3 Jahren immer wieder eines erlebt. Das Ziel aller Wunder. Das Ziel aller Verkündigung, das Ziel aller Speisungen ist, dass die Menschen Bausteine des Lebens in ihr Leben hineinnehmen. Jede Heilung ist ein Baustein des Lebens. Alle im Körper Geheilten sind auch später gestorben. Keiner, der geheilt worden ist, bleibt ewig hier. Aber es soll ein Hinweis sein, dass mein Leben zur Ewigkeit, Salz, bestimmt ist. Und die haben die Botschaft aus diesen Wundern für sich herausgezogen und verstanden und verinnerlicht. Und jetzt auf einmal steht die Summe aller Wunder vor ihnen. Der Auferstandene. Mit einem neuen Leib, der nicht mehr an Materie gebunden ist, der durch den Raum durchgeht und der kommt und weg ist, aber man sieht ganz deutlich seinen Leib und er trägt die Nägelmale, also die Spuren dieser Welt an seinem Leib. Und sie wissen, die Macht des Todes ist in diesem Prototypen. Proto heißt zuerst, ja, der Prototyp, das es zum ersten Mal gibt, ist in diesem Prototypen des auferstandenen Jesus sichtbar vor ihnen. Und da können sie nichts anderes machen, als sich hinzuwerfen und zu sagen, mein Leben gehört Jesus. Ich bete dich an, du bist der Kyrios. Mein Kyrios. Und die anderen sind bei all den Wundern, bei ihren inneren Handbremsen und Verletzungen geblieben. Keines der Wunder, keine der Predigten war stark genug, dass sie aus ihrer inneren Distanz herausgetreten sind. Dass sie sich innerlich bewegt haben. Und jetzt waren sie der Summe ihrer eigenen Entscheidungen ausgeliefert. Die konnten gar nicht anders. Das war ihr Leben. So haben die das rumgebracht, die 3 Jahre. Und jetzt standen sie da. Wenn ich manchmal, ich muss mal einen Schluck nehmen, ins Zweifeln komme, dann zweifle ich nicht über die Auferstehung. Dann zweifle ich nicht über die Vergebung der Schuld. Wenn mich manches Mal etwas ins Schleudern bringt, dann ist es ein Christenleben, das 10, 20, 50, 70 Jahre währt. Und wenn man dann einmal in einem Ernstfall spürt, was drin ist in dem Kerl, da erschrickt man, da hat sich kaum was bewegt. Da sage ich mir, was soll das denn? Gibt es sowas? Und wir sehen es an den Jüngern, nicht an Müller und Mayer und sonstigen Leuten, die irgendwo keine Ahnung haben. Wir sehen es an den Jüngern, ja, das gibt es. Es gibt Menschen in der Nähe Jesu, die in kritischer Distanz zur Auferstehung und zur Neuschöpfung des Lebens bleiben. Woher kommt denn diese kritische Distanz? Ich habe vorhin gesagt, ich bin Leiter der Gebetsseelsorge. Wir machen Tagungen, gestalten Tagungen in Selbitz und Berlin. Sind eine kleine Mannschaft. Da kann man hinfahren, 5 Tage. Und dann haben Menschen, die sich da anmelden, den Mut und sagen, ich stelle mich meiner Geschichte. Denn da gibt es Verletzungen in mir, meistens in der früheren Kindheit, aus dem Elternhaus, Schule, Pfarrer, Lehrer, sonstiges, andere, die Menschen gedemütigt haben. Und die haben mich zu Überlebensstrategien geführt. Ich musste mich da irgendwo entscheiden. Als die mir die Schaufeln aufkaut haben im Sandkasten im Kindergarten. Ja? Da muss ich der Kleine entscheiden, was mache ich? Hau ich zurück oder ziehe ich mich zurück? Und der eine haut zurück und wird aggressiv und der andere zieht sich zurück und wird vielleicht depressiv. Aber das ist beides nicht das Original, sondern die Reaktion. Aber das weiß der gar nicht mehr. Und er denkt, er ist so, ist er aber nicht. Und darum hat er in sich so, so Blockaden und Bremsen, die ihn einfach nicht vorankommen lassen, auch in seiner Persönlichkeitsentwicklung nicht und auch in seinem Glauben nicht. Weil diese Verletzungen und diese Bausteine des Todes in ihm sind und wirken und nicht angerührt werden. Warum sind denn Menschen so unklug? Weil das Berühren dieser Bausteine wehtut. Das tut wieder neu weh. Und da haben die Menschen sich als kleine Kinder irgendwann vorgenommen, ich will nicht mehr, dass es mir so weh tut. Ab in den Keller, Deckel drauf, Stein drauf, nichts berührt es mehr. Und dann leben sie damit und dann spüren sie in so einer Situation, in mir steckt trotzdem noch diese kritische Distanz. Ich kann die Nähe nicht leben. Ich lebe in Gemeinschaft. Die waren 3 Jahre miteinander unterwegs, durch dick und dünn. Und wenn es darauf ankommt, ist nichts. Und Jesus trat herzu. Das ist nicht sehr hilfreich übersetzt. Wörtlich heißt, und Jesus ging auf sie zu. Also die kritische Distanz haben nicht die Zweifler überwunden, sondern der auferstandene Jesus. Er ging zu ihnen hin. Ich kann jetzt nicht noch einen weiteren Schritt weiter gehen, jetzt fliege ich runter. Ja. Also, er ging auf sie zu. Und seine Auferstehungsnähe hat all die inneren Vorbehalte, all die Verletzungen, all die Demütigungen, all das, was sie im Leben mitgeschleppt haben und gemeint haben, es sei längst vorbei, das hat er mit seiner Liebe abgeschmolzen. Es gibt Dinge, die schmelzen ab. Ich kann Ihnen das ruhig und euch oder Ihnen, wie Sie wollen, das ruhig sagen. Ich habe ein bisschen Probleme mit meiner Stimme, das merkt man ja auch, weil ich da einen Tumor an der Stimmlippe hatte. Und da haben die Ärzte gesagt, wir können es nicht operieren, aber wir können es bestrahlen. Und wenn du Glück hast, kannst du hinterher wieder reden. Und wenn du kein Glück hast, lebst du, aber du redest nicht mehr. Also wie ihr seht, haben die einen guten Job gemacht. Die haben diesen Tumor an der Stimmlippe, der 3 Zentimeter groß war und immer bei einer Luftröhre reingefallen wäre, dann wäre ich nämlich erstickt, den haben die abgeschmolzen, sagen die. Aber sie durften nicht hinten meine Wirbelsäule treffen, weil da die Nerven drin sind, dann wäre ich unten gelähmt gewesen. Ja, also verrückte Prozedur. Die haben mich super bestrahlt und haben den Tumor abgeschmolzen. Und hinterher haben sie gesagt, jetzt ist er weg. Wenn er wieder kommt, habe ich Pech gehabt. Dann wird es kritisch. Aber solange er nicht kommt, kann ich noch reden. Ja, und rede. So. Und so können auch Verletzungen in der Seele durch das Licht des Auferstandenen abschmelzen. Die einzige große Entscheidung, die die Jünger da noch getroffen hatten, und das war ihre Entscheidung, die war, wir rennen jetzt nicht weg. Wenn die da weggegangen wären, wären sie halt weggegangen. Und hätten gesagt, das ist mir jetzt zu viel, das ist mir zu aufdringlich. Nee, so habe ich das mit dem Glauben nie gewollt und nie verstanden. Und tschüss und ab und doch weg. Haben sie nicht gemacht. Das war ihre Entscheidung. Und so tritt Jesus auf sie zu. Und je näher er ihnen kommt, umso mehr schmilzt der Widerstand in ihnen. Das, was sie gedemütigt hat im Leben, das schmilzt ab. Und sie können auf einmal glauben, vertrauen, weil diese kritische Haltung abgeschmolzen ist. Ich bin manchmal erschüttert. Ich wundere mich eigentlich über nichts mehr, aber ich bin erschüttert und traurig auch, wenn wir in den Seelsorgen erleben, wie lange Menschen einen unnötigen Schrott mitgeschleppt haben. Und dann geben sie es endlich mal her und sagen, Gott sei Dank, warum bin ich denn da nicht früher draufgekommen? Und dann bewegt sich unheimlich viel in der Seele und das ist das Vorrecht von uns Seelsorgern, dass wir da quasi als Gehilfen nebendran stehen und sehen, wie der Chef seine Sache macht und der Heilige Geist wirklich wirkt. Das ist sehr bewegend und ergreifend immer wieder. Diese Jünger werden durch Jesus berührt in ihrem Inneren und sie sind jetzt ganz mit dabei. Und er sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt, Himmel und Erde, sichtbar und unsichtbar. Es ist die Gewalt über den Tod. Es gibt keinen anderen, Exousia heißt das Griechisch. Es gibt keinen anderen, der die Macht hat über den zweiten Tod. Das haben viele Christen auch noch nicht kapiert. Ja? Offenbarung lesen. Da gibt es den ersten Tod, da können wir alle dazu. Ja? Brauchen wir nicht diskutieren, auch wenn es uns gerade nicht passt. Ja? Wichtig ist, dass wir mit unserer Seele mitgehen, wenn der Körper sagt, es ist Schluss, Karlchen, ja? Wir backen zusammen. Es geht nach der Heme, ja? Also. Und wenn dann Karlchen sagt, ich will aber nicht, dann lebt er nicht auf der Höhe seiner Zeit. Und das ist die Kunst des Glaubens, aber auch des Lebens, dass ich auf der Höhe meiner Zeit bin. Ich weiß nicht mehr, was Hiskia bei irgendeinem König heißt dann, und als er die Krankheit bekam, an der er sterben sollte. Die kommt mal, ne? Wir wissen es noch nicht genau, was es ist, aber irgendwann kommt es und ein wacher Christ hat dafür ein Gefühl, das ist jetzt die Krankheit, an der ich sterben soll. Wenn die Lebendigkeit und die Hoffnung der Auferstehung in mir lebt, dann kann ich, auch wenn es schwerfällt, bejahen, dass mein Körper stirbt, aber mein Leben nicht. Ich werde leben, auch wenn mein Körper stirbt, weil ich zum Auferstandenen gehöre. Und dann habe ich diese Vollmacht, diese Macht, die Jesus ins Leben gibt, wir nennen das Glaubensgewissheit, die trägt mich dann durch, auch durch die Holperer des Schweren, des Leides. Und manchmal brauche ich auch Menschen, die mich begleiten, damit ich auf manchen Holperstrecken auch nicht durcheinander komme. In meinen schwierigen Krankheitsphasen hat meine Frau ein schönes Wort geprägt und das heißt, wir waren oder wir sind umfreundet. Steht nicht im Duden, aber man versteht's. Wir sind umfreundet. Das sind Menschen, die einfach einen stützen und mittragen, wenn man selber dazu nicht mehr die Kraft hat. Und darum sollen wir losziehen und Menschen einladen zu diesem Leben der Ewigkeit, zu diesem Vorgeschmack der Ewigkeit, die jetzt schon Verletzungen und Schuld, die in mein Leben gekommen ist, heilt. In jedem Vaterunser fetzt man das schnell runter. Vergib uns unsere Schuld, Logo. Unsere Kirche hat nur ein Beichtformular für die Schuld, die ich getan habe. Aber sie hat kein Beichtformular für die Schuld, die andere an mir getan haben. Und ich sage dann im nächsten Satz, die Rückseite von derselben Münze, und ich bin bereit, allen Menschen zu verzeihen, die an mir schuldig geworden sind. Sagen wir. Das war Jesus so wichtig. Ja, er wollte keine Konfirmanden quälen mit 150 Versen, ja, in einem langen Gebet. Der hat das Wesentliche, das war seine wahnsinnige Gabe, das Wesentliche in ein ganz kurzes Gebet gefasst. Und da gehört das dazu. Vergib du denen, die an dir schuldig geworden sind. Und das ist manchmal das Schwierigere, als die Vergebung zu erbitten für das, was ich selber falsch gemacht habe. Ganz schlimm wird es, wenn jemand missbraucht worden ist. Leider gibt es das immer wieder. Männer und Frauen, mehr Frauen leider als Männer. Aber da vergib mal. Ja? Ganz, ganz schwer. Aber es befreit Menschen zu einem neuen Leben. Also diese Vollmacht Jesu ist keine Vollmacht von gestern, sondern eine Vollmacht von heute und jetzt. Die große Hoffnung ist, dass Zweifler nicht rausgeschmissen werden. Nicht das Etikett bekommen, 3 Jahre Chance gehabt, Meier, du kannst gehen, ja? Dich brauchen wir nicht. Der Auferstandene tritt an den Menschen heran und dann ist die Kunst zu sagen, wie auf dem ersten Blätter in der Bibel, Herr, hier bin ich. Hier bin ich. Und dann passiert's. Der macht seinen Job. Amen.